Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 416.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 11 Uhr. Die Nachrichten.
Bei der Suche nach drei vermissten Israelis ist es im Westjordanland zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. Ein 30-jähriger Palästinenser wurde erschossen, 5 weitere wurden verletzt. In einem Flüchtlingslager Nablus erschossen israelische Sicherheitskräfte einen 27-Jährigen, der laut Angaben seiner Familie geistig behindert war. Das israelische Militär sucht nach 3 16 bis 19 Jahre alten Jugendlichen, die seit dem 12. Juni vermisst werden. Israel geht davon aus, dass sie entführt wurden und macht die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas dafür verantwortlich. Thorsten Teichmann.
Der palästinensische Präsident Abbas hat im Gespräch mit der Tageszeitung Haaretz verlangt, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu die Tötung von Palästinensern durch die Armee verurteilt. Abbas sagte, er habe die Entführung der israelischen Jugendlichen als Verbrechen bezeichnet, aber rechtfertige dieses Verbrechen die kaltblütige Tötung von palästinensischen Jugendlichen? Abbas hatte Mitte der Woche die Zusammenarbeit mit den israelischen Sicherheitskräften noch verteidigt. Mit jedem Tag der Operation und neuen Meldungen über Tote und Verletzte auf der palästinensischen Seite gerät der Präsident aber stärker unter Druck in der eigenen Bevölkerung.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute Spaziergänge mit Prominenten. Renate Schönfelder begleitet den Schauspieler und Kabarettisten Wolfgang Stumpf durch Dresden.
Guten Morgen, Herr Stumpf. Das ist der Ort, wo man sich trifft, oder? In Dresden. Brühlsche Terrasse.
Ja, also bei mir war es sogar Tradition, dass ich immer Silvester mit dem Korb und mit ein paar Plastikbechern und einer Flasche Shampoos dann zum Abschluss um 12 hier oben angestoßen habe mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern. Ja, und dann waren Tausende hier oben. Und jetzt ist es so voll, dass es, man da jetzt selbst Silvester ein schweres Laufen hat.
Dann machen
Deswegen
Sie das nicht
gehe ich
mehr.
Dann immer auf den Theaterplatz oben, italienischen Dörfchen, ist ein Balkon. Und stehe dann wie auf einer Maitribüne und stoße dann das neue Jahr an.
Kommt da denn jeder hin oder nur, wenn man Wolfgang Stumpf heißt?
Nein, wenn man sich anmeldet, kann man da hochkommen. Das ist kein Problem.
Ach, das ist ja ein Lokal, ne?
Ja, das ist ein Lokal, richtig.
Ja, richtig.
Ja, Brühlsche Terrasse, 500 Meter lang, der Balkon Europas. Und wenn Sie hier nach hinten gucken und nicht zur Elbe, dann verstehen Sie auch, warum Dresden Elbflorenz ist. Wenn man den Barock sieht, die Hofkirche, Semperoper, Schloss Zwinger hier vorne auf dem Theaterplatz. Es ist schon schön hier.
Das kann man wohl sagen.
Sind Sie ein Romantiker?
Ja, melancholischer Romantiker, ja.
Ist das sächsisch?
Weiß ich nicht. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass man eher Einzelkind ist und deswegen sehr selber mit sich auch im Kopf beschäftigt ist, dass man sich immer alles selber gesucht hat, die schönen Augenblicke. Es hat ihm ja keiner Augenblicke gemacht, dem Einzelkind, wenn kein Vater da ist und die Mutter arbeiten ist. Vielleicht ist es dadurch entstanden, dass man sehr viel geträumt hat, was man sehen will, was man erreichen will, was man mal später haben will und dass daraus dann solche Neigungen und Eigenschaften entstehen. Liegt vielleicht auch an Genen. Also ich bin sehr, sehr gerne auf Bergen, auf Erhöhungen, gucke in die Landschaft. Als Kind habe ich viel in die Wolken geguckt und Bilder gebaut und alleine gespielt. Ich weiß immer, bei den Westbesuchen, ich war ja in allen großen Ferien bei der Westverwandtschaft. Manchmal war es gar nicht schlecht, in der DDR zu leben und die ganze Verwandtschaft im Westen zu haben.
Kriegst du mal viel Geschenke, oder?
Ja. Wir haben Stollen viel rüber geschenkt. Manchmal haben sie schon mit dem Kopf geschüttelt, weil wir mit 20 Paketen kamen, weil wir Stollen über Stollen rüber schenkten oder knapp erworbene Erzgebirgsfiguren.
Was gab es zurück?
Schokolade. Und da gab es dann bei meiner Tante Lenchen, war ich immer froh, wenn wir in Tante Emma-Laden gegangen sind und sie hat Butter geholt, weil es zur Butter immer Indianer und Cowboys aus Plastik gab. Und da hatte ich dann welche zu Hause und dann bin ich oft alleine abends ins Bett gegangen. Habe ich dann immer auf dem Bett so mit den Indianern in den Fugen so gespielt, Theater und so.
Wie fand Ihre Mutter das eigentlich? Sie hat ja wahrscheinlich relativ hart arbeiten müssen dann auch.
Ja, sie war
sie allein groß zu ziehen.
Sie war eine kleine Verkäuferin und hat sich dann zur Verkaufsstellenleiterin im Konsum hochgearbeitet und ging um 7 aus dem Haus. Ich nahm dann so meinen Schlüssel am Bindfaden und hängte mir den um den Hals und ging in die Schule. Und sie kam dann noch spät als Verkaufsstellenleiterin, da das unten in Hellerau war. Es war zwar nicht weit, aber es waren trotzdem 3 Kilometer zu laufen. War weder eine Straßenbahn noch eine Busverbindung zwischen den beiden Orten so in der Linie, sondern nur in der Diagonalen. Ja, da musste sie dann auch noch mal eine halbe Stunde, so 40 Minuten noch hochlaufen mit dem, was sie eingekauft hat. Und da kam sie nicht vor 9.
Ja. Also ein langer Tag,
ja.
Wenn man noch so klein ist.
Ja, also man kann das gar nicht hoch genug schätzen, da so ein Kind alleine durchzuwursteln und zu bringen. Und das in der Zeit damals in den 50er, 60er Jahren. Jetzt sind wir hier, kommen wir an 3 wunderschönen Schlössern vorbei. Das kleine Türmchen ist vom Luisenhof. Das ist ein wunderschönes Restaurant mit einem Blick über Dresden. Das ist wunderbar. Und dort habe ich, ja, dort habe ich, meine Frau war 17, ich war 19. Dort haben wir uns am ersten Feiertag verlobt. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, über 50 Jahre und sind jetzt 44 Jahre verheiratet. Ich bin ja aus der 10. Klasse dann, also mit der Mittelschule, mit der mittleren Reife, auf Berufswahl gegangen. Und mein Zeugnis war, ich würde mal sagen, mittelmäßig. Aus meinem jetzigen Anspruch würde ich sagen, es war nicht gut. Habe ich dann die Lehrstelle bekommen. Das war ein Maschinenbauberuf, Apparat- und Behälterbauer. Als ich das meinem Journalisten erklärt habe, was wir gemacht haben, hat er gesagt, ach so, Sie waren Kesselbauer. Weil das natürlich Dampfkesselbau Übigau war, wo ich gelernt habe. Und das ist ein Gelände gewesen, wo früher die erste Dampflokomotive für die Strecke Leipzig-Dresden-Saxonia gebaut worden ist. Deswegen waren dort also Apparat- und Behälterbau. Und der Beruf selber war Schweißen, Drehen, Fräsen, aber alles in der gröberen Art als vielleicht ein Werkzeugmacher. Ja, und da habe ich dort gelernt und wie schon in meiner Jugend davor, vor der 10. Klasse, wo ich der Kultur und dem Schauspiel und Kabarett zugeneigt war, habe ich das dort auch getan. Kabarett gespielt im Metallarbeiterensemble. Und in diesem Metallarbeiterensemble wurde ich dann auf der einen Seite zur Schauspielschule delegiert, als ich dann fertig war mit meiner Lehre. Und bei mir ist dann der Knoten gerissen. Ich hatte also, ich glaube, das beste Zeugnis als Facharbeiter und wurde zum Ingenieurstudium delegiert. Und habe dann ich hatte das Tapfer Schneiderlein gespielt und habe dann an der Schauspielschule in Berlin vorgespielt, auf der Ernst-Schneider-Straße 104. Die haben sich natürlich kaputt gelacht, nicht nur darüber, dass ich das Tapfer Schneiderlein noch vorgespielt habe, weil alle große Klassiker vorspielten. Da hatte ich ja bestimmt auch noch einen viel stärkeren sächsischen Dialekt. Jetzt gehe ich hier eigentlich in den Eingang rein von meinem Betrieb, wo ich 2 Jahre gelernt habe und ein Vierteljahr dann geschweißt und gebohrt und gedreht habe.
Waren Sie seitdem schon mal wieder hier?
Ja, ich war schon mal hier. Ja, ja. Ich war jetzt, und das war das Putzige, eingeladen von ehemaligen Kollegen, die noch hier arbeiten oder die mal hier gearbeitet haben. Und das ist ja wirklich nur noch 20%. Sie sehen ja hier die Brache, alles leer und weggeräumt. Es stehen nur ein paar neue Hallen da.
Die Firma in der Form gibt es nicht mehr. Ne?
Dampfkesselbau übrigens gibt es noch, aber kleiner und in neuen Hallen. Das war die Neubauhalle, die stand damals schon, wo wir jetzt gerade ranfahren. Nur die Verkleidung ist jetzt neu, aber innen drin den Boden, den ich betrete, ich kriege gleich Schlucken, weil die Erinnerungen an mich denken. Ja, das ist bei der Vorbereitung unseres Treffens, geht man so sein Leben durch. Da könnte ich jetzt, glaube ich, 10 Stunden erzählen, was einem dann wieder in Erinnerung kommt, was man im Unterbewusstsein so und so immer mitgeschleppt hat. Das ist schon toll. Meine Frau ging ja auch in diesen Betrieb dann nach ihrer Schulausbildung und machte hier ihre Lehre dann auch. Und ich ging dann von hier weg in einen anderen Betrieb. Ja, also überall bin ich schon mal hingedreht, wo wir jetzt hintreten.
Gute Erinnerungen?
Ja, ja. Ich glaube, alle Erinnerungen sind wichtig, auch wo man mit Wehmut dran denkt oder wo man sagt, Schiete, da hast du dich falsch entschieden, falsch gehandelt oder was Falsches gemacht. Ich glaube, man braucht die Beulen, die Dellen und die Streicheleinheiten des Lebens. Wenn man bloß auf der Sonnenseite und aus Büchern nachvollziehen soll in der Branche, wo ich tätig bin, das kann ich mir nicht vorstellen.
Sind wir jetzt schon in Hellerau?
Wir sind jetzt am Beginn von Hellerau. Und die Straße heißt, ich glaube, Am Grünzipfel. Und da merken Sie, dass die Häuser alle gleich sind. Das war ein großes Restaurant, wird wieder aufgebaut. Ja. Und das ist ein bisschen sehr englisch. Ne? Es sind alles Reihenhäuser. Jeder hat ein kleines Stückchen Vorgarten. Und jeder hat hinten ein Handtuch als Garten hinten dran. So ist das ganze Hellerau gebaut worden damals. Und deswegen, das steht auch unter Denkmalschutz. Hier darfst du nicht einfach eine andere Farbe nehmen oder Fenster ohne diese Sprossen.
Das ist alles in so einem schönen Gelb, ja, und die Fensterläden diesen und Türen grün.
Sächsischen Ton und grün. Und oben, wenn wir jetzt auf den Markt kommen, sehen wir das Café Zinke, was damals, wo ich ein junger Mann war, eine Tanzfläche hatte mit Glasplatten, die von unten beleuchtet waren, und eine Musikbox. Das war ja sensationelle Hightech und City-Gefühl.
Und hier sind Sie nämlich hergezogen, als Sie dann schon...
Also ab der fünften Klasse bin ich hierher gezogen,
also elf.
Nachdem eben meine Mutter auch umzog und hier unten Verkaufsstellenleiterin wurde und wir eine kleine Wohnung fanden am Grünen Zipfel 78.
Das ist aber eine sehr schöne Gegend.
Ach, war wunderbar, wunderbar für uns Kinder. War der Wald hier, die Heide und so alles nah. Ein Berg hoch war, ging es nach Klotsche, da konnte man Fasching, die Indianer gegen die Cowboys kämpfen, ja. Hellerau gegen Klotsche.
Die hatten Sie ja schon als Figuren.
Ja, die hatte ich ja schon. Und das war dieses wunderbare Restaurant. Da war das hier ein Gartenrestaurant hier oben, das sieht man noch, eingerahmt, das war die Tanzfläche und das leuchtete dann abends bis hoch. Drin war die Musikbox, wo man also wählen konnte. Da war 60, 40 auch West- und Osttitel drin.
Ach ja?
Ja, ja, waren auch dann schon welche reingekommen und dann war draußen Übertragung und dann war Tanz. Das am Grünzipfel 78, wo ich gewohnt habe, und wir hatten den unteren Teil, das hier links war hier unsere Schlafstube, das war das Klo. Und dahinter ist die Wohnstube und rechts ist die Küche und oben wohnten andere Leute. Ja. Hier war mein Bett. Das ist hier unten das Waschhaus. Hier wohnten Nieses, die auch noch wohnen hier.
Guck mal. Wollen Sie mal klingeln?
Ja. Das ist ja herrlich. Nieses wohnen noch hier. Mit dem Sohn der Familie Nieses, ich weiß ja, wahrscheinlich
vielleicht ist keiner da.
Da wird niemand da sein. Mit dem habe ich immer gespielt. Nee, der ist nicht da.
Ja, schade.
Nieses, schade.
Ah, da kommt jemand.
Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Das ist die Schwester. Das.
Ach Mann, das habe ich ja gleich auch nicht erkannt.
Grüße herzlich. Das ist die Schwester von Volker, ne?
Genau, von
das ist aber
Volker.
Schön. Also ich hatte gar nicht geglaubt, dass hier noch Niese wohnen, aber da zuckte der Daumen. Ich musste einfach klingeln. Das ist schön.
Wir leben noch.
Der Volker hat mir mal geschrieben, als hier eine Feier war, da habe ich mal hier irgendwas für den Ort gemacht. Und da war er leider nicht da und ich hätte ihn so gern gesehen. Da hat er mir mal geschrieben, wenn ich mal da bin, soll ich mal klingeln. Aber ich weiß, er wohnt ja am Markt oben.
Nee,
ne?
Wohnt er nicht mehr. Der wohnt in Klotsche.
Ach so, aber Sie haben ja Verbindung. Grüßen Sie ihn ganz lieb. Ne?
Mach ich doch. Zum Rainer auch mal vorbeigehen?
Ja, der Rainer, ja, den habe ich mal getroffen. Das war doch ein großer Physiker, ne? Der war da studiert.
Ja, ja,
da
war,
ne?
Ja,
schön. Leider kann ich es der Mutti nicht erzählen, dass ich sie getroffen habe.
Nee,
die gibt es ja noch nicht mehr.
Nee, schade.
Aber die würde sich freuen, dass ich war ja immer nie so an diesen heimatlichen Dingen gehangen, weil ich immer noch vorwärts streben wollte.
Ja, ja.
Wenn die von ihrem Schlesien erzählte, die Mutti, das war mir immer, was ist Schlesien, das ist jetzt Polen, das interessiert mich nicht. Meine Heimat war war Sachsen, war Dresden. Ich zeige Ihnen noch das Haus hier vorne, wo ich doch mein Zelt immer aufgebaut habe mit dem Jürgen. Ja, das ist die Wiese, ja. Ja, hier haben wir unser Zelt aufgebaut. Der Vater war irgendwie sogar mit Einzelvertrag irgendwo auswärts in einer anderen Stadt tätig. Und die Mutter hatte die zwei Söhne, einen Jürgen und einen Rainer.
Sollen wir mal beim Rainer klingeln?
Ja, wenn ich schon mal hier bin. Denn ich weiß, der freut sich bestimmt. Jetzt werden sie wohl nicht da sein hier. Ich guck mal. Ja, Entschuldigung. Ja, ziehen Sie sich ruhig erst an. Ja. Oh ja, was haben wir hier hinten gespielt? Der Rainer ist nicht da, ne? Grüßen Sie ihn herzlich.
Der kommt runter.
Kommt runter?
Kommt runter. Oh.
Rainer, ich komme hoch, du musst nie runterkommen mit den Treppen. Nee, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ich will bloß nie... Ja, die Brille, ich gebe dir meine, da kannst du mich erkennen. Ja, da sehe ich dich aber nicht mehr. Ja. Oh, habt ihr aber alles schön gemacht hier, Mensch. Der. Mensch. Ja, und da wollte ich dann bei Nieses klingeln und bei dir gehe ich vorbei hier.
Was sind meine Grüße?
Na, hier steht sie da. Grüß dich da.
Sei ihr grüßt, kommt nochmal her.
Ach, komm mal. Grüß dich. Ne? Und das sind die Kollegen, mit denen ich hier unterwegs bin. Hallo,
Renate Schönfelder, grüß Sie.
Ja. Und da sah ich das Schild, da stand Niese dran und dachte,
ich sehe leider nicht allzu viel, es tut mir leid, ich kann bloß so ein bisschen.
Ja,
die Christel. Wir haben hier viele schöne Stunden.
Oh ja. Erlebt, ne? Ja, schöne Kindheitsstunden.
Klavier gespielt, ich spiele ja noch Klavier.
Ja. Schau mal, stand hier nicht früher ein Baum noch mit hier? Ein Kirschbaum oder?
Ein Pflaumenbaum.
Pflaumenbaum. Und hier hat man das große Zelt stehen hier auf der Wiese.
Ja, und Fußball haben wir hier.
Ja, hier haben wir gespielt. Da siehst du mal, wie klein wir waren, dass wir das als groß empfunden haben. Ne? Als Kind hast du völlig andere Größenverhältnisse.
Ne? Das stimmt, ja. Naja. Also dann, recht vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Dann gehen wir mal wieder ins Auto und fahren Richtung Semperoper.
Fahren wir mal Richtung Eierschecke.
Genau, Richtung Eierschecke und Richtung Semperoper.
Links bitte rein in Semperoper. Und auf diesem Parkplatz suchen wir uns einen Parkplatz und kriegen auch einen. Ich gehe mal an die Sprechanlage und drücke die mal und sage, dass wir sind. Wir wollen einen kleinen Beitrag machen zum Wohle der Semperoper von Deutschlandradio. Und das sind die Kollegen vom Rundfunk. Wir suchen uns einen Parkplatz und sind 14.30 Uhr bei der Pressekollegin verabredet.
Ja, na dann mal rein. Ja.
Na bitte. Stumpi.
Stumpi. Ja. Das ist aber eigentlich liebevoll.
Ach,
ne?
Na klar.
Stumpi ist doch so, jetzt bin ich ganz optimistisch und lasse den Schirm hier. Bei diesem Strahlen.
Ach, ich hatte auch einen. Den haben wir irgendwo hängen lassen. Macht
ehrlich?
Ja, im Dampfkesselbau. Wollen wir uns hier reinsetzen und miteinander reden?
Ich wollte immer schon mal in der Königsloge sitzen. Wenn schon ganz nach vorne.
Ja.
Wissen Sie, was diese Plätze kosten?
Ja.
Wie viel?
Also hier drin 200. Und wenn man in der ersten Reihe ist, jetzt 140. Aber das sind die guten Inszenierungen und umfangreichen. Wenn man hier hoch den Berg geht, dann hat man besten Blick gleich auf den ganzen Zwinger.
Also rechts ging es zum Zwinger, das wäre Kultur, aber links geht es zur Eierschecke.
Ja.
Und auf die bin ich nun wirklich ganz bedürftig. Wo führen Sie uns jetzt hin?
Also innerhalb der Schinkelwache ist das ein wunderbares Café.
Jetzt gehen wir hier in das Café an der Schinkelwache.
Und wir kriegen sogar noch ein kleines Plätzchen gerade.
Ah,
so.
Das ist sehr gut.
Da hinten den Vierertisch. Wir wollen Eierschecke. Viermal Eierschecke.
Was möchten Sie denn trinken?
Kaffee. Als Sie mir das hier angeboten haben, dachte ich auch so, ja, wenn das mit Dresden zu tun hat, dann helfe ich meiner Stadt. Aber dann dachte ich, ja, das könnte ja aber auch sehr, sehr, sehr persönlich werden, da keine Kamera da ist, ne, die einen dann schon wieder zwingt, etwas anders zu sein, gelingt eben dann doch diesen komischen Mikrofon, was man immer bemerkt, dass man doch relativ bei sich bleibt. Ne? Und Das war für mich eine Erfahrung und ein Staunen über mich selber, dass ich an nichts anderes gedacht habe. Wir hätten auch ohne Mikrofon genauso gesprochen. Mir gefällt dieses Heimatgefühl, was ich für diese Stadt empfinde.
Danke Ihnen sehr, Wolfgang Stumpf. Wir sind sehr gerne mit Ihnen durch Dresden gegangen, gefahren und haben viel mit Ihnen erlebt. Herzlichen Dank.
NDR Info. Frauenforum.
Meine Mutter, der ist das eigentlich ziemlich egal, ob ich mein Handy jetzt, wie lange ich das benutze. Aber so tagsüber, wenn sie dann auch mal zu Hause ist, dann beschwert sie sich halt schon manchmal, dass ich dann zu oft am Handy bin oder sowas. Aber dann lege ich es auch weg, weil ich merke dann halt schon so, dass ich so ein bisschen, ich sag mal, abhängig davon bin.
Wischen, tippen, online sein. Wie Smartphone und Co. unser Zusammenleben verändern. Eine Sendung von Katharina Jetter.
Also das ist ja ein Teufelsgerät. Also was man damit machen kann, die Technik ist fantastisch, fasziniert mich.
Der ältere Herr ist begeistert von seinem neuen Smartphone. Und heute Abend will er lernen, wie das Teufelsgerät funktioniert. Der Volkshochschulkurs in Hamburg-Farmsen ist gut besucht. 12 Teilnehmer, die meisten über 60. Was ihre Kinder und Enkel spontan oder spielerisch begreifen, müssen sie quasi auswendig lernen. Sie kommen gar nicht auf die Idee, zum Beispiel ein Foto aufzuzoomen. Besorgte Eltern haben Medienpädagogin Katrin Viertel zu einem Elternabend in die Hamburger Stadtteilschule Niendorf eingeladen. Sie alle besitzen ein Smartphone. Und bis auf zwei Ausnahmen haben auch schon ihre Kinder eins. Denn spätestens mit dem Wechsel in die weiterführende Schule werden die meisten Eltern schwach. Auch Carsten Keuchel ging das so. Seit 3 Monaten besitzt nun auch seine 10-jährige Tochter ein Smartphone.
Ja, unser Kind hat beim Schulwechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule sofort gesehen im neuen Freundeskreis, ach, die haben schon irgendwelche Smartphones und so weiter. Und dann kam sie mit dem Wunsch natürlich zu uns und wir haben uns überlegt, sollten wir dem nachgeben oder nicht? Haben so ein bisschen mit dem Kind diskutiert und sie kam immer mit dem Argument, ja, die sind alle in Gruppen organisiert und die fangen an, sich darüber zu verabreden und ich kenne die ja noch nicht so viele. Und gut, dann haben wir gesagt, wir wollen sie ja nicht ausschließen.
Wer will schon schuld an der sozialen Isolation seines Kindes sein? Und so wurde das Handy angeschafft. Aber der kostbare Besitz war an vorher ausgehandelte Bedingungen geknüpft.
Die Regeln sollten eben sein, wir gucken eben jederzeit rein, wir schauen, was du da machst und so weiter. Das war der gute Vorsatz. Und wir merkten eben relativ schnell, dass diese Kontrolle für uns nicht so ganz einfach war. Sie hat für sich das ziemlich schnell als ihr Werkzeug erkannt und hat auch ihren eigenen Sperrcode nachher ins Handy reingemacht, wo wir immer wieder lange betteln mussten und streiten mussten, dass sie uns das hergibt.
Aktuellen Zahlen zufolge hat bereits die Hälfte der 10- bis 11-Jährigen ein eigenes Smartphone. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind es schon 84%. Für Katrin Viertel steht fest,
dass viele Kinder so ein Gerät in die Hand bekommen, wenn sie eigentlich noch gar nicht so weit sind. Ja, sie bekommen ein Gerät, das in Sekundenschnelle sich nicht nur ins Internet einwählt, sondern auch Fotos hochlädt, verschickt, Kommentare, Postings in die Welt hineinsendet, wenn man noch selber noch gar nicht das Reflexionsvermögen hat, abzuschätzen, was ein solcher Kommentar womöglich zu einem bestimmten Foto auslösen kann. Wenn das in der Welt ist, ist es auch zu spät, wenn der Vater es abends kontrolliert. Aber es ist natürlich eine Gelegenheit, mal darüber zu sprechen.
Auch Carsten Keuchel suchte regelmäßig das Gespräch mit seiner Tochter und kontrollierte auch immer mal wieder das Handy der 10-Jährigen. Ohne Befund. Außer hunderten von harmlosen WhatsApp-Nachrichten aus den verschiedenen Klassengruppen war nichts zu entdecken.
Und dann tauchten auf einmal sowas wie PDFs auf oder auch langgeschriebene Texte, wo dann drin stand, ja, du bist meine beste Freundin oder du kannst meine beste Freundin werden, wenn du diese Nachricht an 10 andere weiterleitest und wenn nicht, dann wird deiner Mutter was passieren und heute Nacht um 3 komme ich vorbei und bring deine Mutter um und so weiter.
Diese Kettenbriefe machten in der ganzen 5. Klasse die Runde. Nicht alle Kinder vertrauten sich ihren Eltern an und nicht wenige glaubten den Unsinn, der da stand, erzählt der Vater.
Wir wussten von einem Mädchen, die hatte uns das nachher erzählt, dass sie nachts um 3 sich einen Wecker gestellt hat, weil dann eine Drohung hieß, nachts um 3 kommt jemand vorbei und wird was Böses machen. Ja, und daraufhin haben wir gesagt, das geht so nicht weiter. Wir haben dann als erstes den Lehrer informiert. Der hat dann mal einen Tag mit den Schülern genau das besprochen. Danach wurde es auch viel besser. Also diese Kettenbriefe wurden nicht weitergeleitet.
Es geht natürlich auch um die Dauer der Benutzung. Viele Jugendliche scheinen mit dem Gerät regelrecht verwachsen. Alle paar Minuten erreichen sie wichtige WhatsApp-Nachrichten, die umgehend beantwortet werden müssen. Sie schauen sich Musikvideos an.
In Familien ist es sinnvoll, Regeln zu besprechen, sie auszuprobieren und nach 4 bis 6 Wochen neu zu verhandeln. Egal, was man abgemacht hat, so lange gilt das erstmal, weil sonst hat man eben eine Regel aufgestellt und fängt jeden Tag wieder neu an, darüber zu verhandeln. Was sich als äußerst sinnvoll und praktikabel erwiesen hat, ist eine einfache Regel wie die, wenn du ins Bett gehst, schläft das Handy in der Küche. Auch diese Regel ist bei Jugendlichen nicht sehr beliebt, aber sehr viel sinnvoller, als zu sagen, ich stelle das WLAN aus, weil sie dann natürlich über ihr Handynetz einfach weiter ins Internet gehen. Ebenfalls sehr empfehlen kann ich sowas wie, während wir essen, bleiben die Geräte, keine Ahnung, im Schlüsselkorb oder wo auch immer sich das anbietet. Und das gilt auch für die Eltern.
Bei den Jungs steht das Spielen im Vordergrund. Sie gründen Spielgemeinschaften und treten in Rollenspielen gegeneinander an. In der virtuellen Welt nehmen sie eine andere Identität an, bestehen Abenteuer und werden zu Helden. Mädchen dagegen benutzen Smartphone und Co. eher als Kommunikationsmittel.
Sie sind auch WhatsApp-Nutzer natürlich, aber sie machen auch sehr viel mehr Bilder und sie kommentieren die Bilder von anderen.
Jedes fünfte Kind im Großraum Oslo fühlt sich zu wenig von den Eltern beachtet, weil diese sich ständig mit ihrem Smartphone beschäftigen. Landesweit waren es immerhin 11%, die der Meinung waren, dass ihre Eltern zu viel online sind.
Wenn man selber es nicht schafft, auch nur 3 Minuten auf den Bus zu warten, ohne sein Handy in der Hand zu haben, dann muss man sich nicht wundern, dass die Kinder das genauso machen.
In der U-Bahn hat jeder zweite Fahrgast ein Smartphone in der Hand. Die Hamburger Arbeitspsychologin Professor Dr. Eva Bamberg beobachtet.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre mit der S-Bahn, dann kann ich ganz gut beobachten, dass insbesondere Mütter sich permanent für ihre Familien verantwortlich fühlen. Das bedeutet, sie rufen morgens ihre Kinder an und bitten sie aufzustehen. Sie rufen sie eine Viertelstunde später nochmal an und erzählen ihnen, was sie frühstücken sollen und wo das alles steht. Und dann rufen sie später nochmal an, um zu klären, ob die jetzt auf dem Schulweg sind. Auf dem Nachhauseweg rufen sie ihren Mann an und sagen, du musst darauf achten, dass die Kinder zu dem und dem Geburtstag gehen. Und ich habe das und das Geschenk gekauft und es liegt da und da. Das heißt also, sie haben die permanente Verantwortung für die Familie, denn sie sind immer eingespannt.
Auch viele Arbeitgeber erwarten, dass ihre Angestellten jederzeit erreichbar sind und auch nach Feierabend noch auf E-Mails reagieren oder sie zumindest lesen.
Es gibt ja viele Leute, die schauen pro Stunde bestimmt 10-mal nach ihren Mails.
Um sich erholen zu können, so Eva Bamberg, braucht der Mensch aber feste Zeiten, in denen er sich von der Arbeit distanzieren kann und ungestörte Zeit für sich und beispielsweise seine Familie hat. Einige große Unternehmen wie VW schalten ihren Mitarbeitern mit Firmensmartphone deswegen nach Feierabend den E-Mail-Eingang ab. Die Zeit des freiwilligen Internets ist vorbei, so scheint es. Ganz egal, ob in der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Selbst wenn ein Jugendlicher nichts mit Facebook zu tun haben möchte, ist er dort wahrscheinlich auf Fotos zu finden, die andere eingestellt haben. Die heutigen Schüler haben nicht mehr die Wahl, ob sie sich beteiligen wollen, sondern nur noch, ob sie sich selbst aktiv daran beteiligen wollen oder die digitale Kommunikation quasi hinter ihrem Rücken stattfindet.
Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Katharina Jetter. Es sprach die Autorin.
18 Uhr. Im Anschluss an die Nachrichten hören Sie eine Unwetterwarnung für die Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Berlin. In der Bundeshauptstadt beginnt am Abend ein Spitzentreffen zur Ukraine-Krise. Außenminister Steinmeier hat dazu eingeladen. Erwartet werden Steinmeiers Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich.